Blue Screen, der Tech-Podcast. Newsflash.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen, dem Tech-Podcast. Heute mit einer News-Folge und zwar ganz mit mir alleine. Meine Kolleginnen und Kollegen, die sind gerade alle sehr, sehr gut wieder beschäftigt. Die Sommerferien sind mittlerweile in allen Bundesländern vorbei und wir haben eine Menge cooler neuer Aufgaben und Aufträge reinbekommen. Und deswegen mache ich das heute mit euch alleine, mit dir alleine. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen es uns jetzt einfach ein bisschen kuschelig und gemütlich hier in unserer Newsflash-Folge und gucken uns mal an, was ist denn so in letzter Zeit tatsächlich alles los gewesen. Los geht's mit dem Security-Bereich und ja, da war leider über den Sommer so einiges los. Das habt ihr ja auch in den einen oder anderen Folgen vielleicht schon gehört von Bluescreen. Ja, das Thema angreifbare Multifaktor-Authentifizierung mit Evil Proxy bzw. Evil Jinx, das beschäftigt nach wie vor sehr, sehr viele Unternehmen. Der Hintergrund ist, dass die normale Multifaktor-Authentifizierung zum Beispiel bei Microsoft 365 angreifbar ist, wenn man eine gefälschte Login-Seite von Microsoft 365 bereitstellt und es schafft, einen Menschen sozusagen auf diese Seite zu locken, kann jetzt mit einer gefakten Mail zum Beispiel funktionieren, kann auch durch sogenanntes Impersonating funktionieren, heißt, ich habe vielleicht mich schon in die E-Mail-Struktur des Unternehmens als Angreifer reinbegeben und ja, manipuliere jetzt da Dinge und schicke auch einen Link rum, der sieht so aus wie irgendein Link zu Microsoft. Wenn ich da als Benutzerin oder Benutzer draufklicke, dann lande ich auch tatsächlich an einer Microsoft 365 Login-Seite, melde mich da ganz brav an mit Benutzername und Kennwort und bestätige dann auch noch durch MFA, zum Beispiel mit dem Authenticator, meine Anmeldung und kann ganz normal weiterarbeiten. Das Problem dabei, was wir jetzt aber haben, ist, wenn diese Anmeldung über eine manipulierte Login-Seite gegangen ist und dafür gibt's eben fertige Lösungen, beispielsweise eben Evil Proxy und Evil Jinx, dann hat der Angreifer bei dieser Anmeldung die Möglichkeit gehabt, mein Session-Cookie zu klauen. So, und mit diesem Session-Cookie kann ich mich jetzt anmelden als dieser Angreifer und zwar an der Session des Benutzers oder der Benutzerin, die sich vorher erfolgreich angemeldet hat und jetzt gar nichts davon mitbekommt. Das heißt, die Person kriegt es nicht mit und ich als Angreifer bin auch in der Session drin. Das Ganze ist nichts Neues. Das Thema Cookie-Stealing oder ja auch Hijacking ist an der Stelle eine Methode, die gibt's schon relativ lang, aber jetzt funktioniert sie halt eben auch bei dem Thema MFA-abgesicherte Accounts. Und dazu hatten wir bereits Folgen von Bluescreen Wissen, die verlinke ich euch auch unten in den Shownotes. Könnt ihr gerne mal reinhören, solltet ihr auch tun, um euch da auch noch mal ein bisschen aufzuschlauen, was man denn dagegen tun kann, welche Möglichkeiten es gibt. Und keine Sorge, es gibt definitiv Möglichkeiten, sich vor solchen Angriffen zu schützen. Zum Beispiel, indem man eben den bedingten Zugriff aktiviert bei Microsoft 365 oder auf Englisch den Conditional Access oder indem man nicht nur eben Benutzername, Kennwort und MFA in Form des Authenticators verwendet, sondern zum Beispiel einen Security-Schlüssel wie einen YubiKey oder aber, was auch geht, dass man mit Hello for Business zum Beispiel sein Gerät zu einem Zertifikatsträger macht und dieses Gerät dann eben vertrauenswürdig wird und nur solche Geräte dürfen sich dann auch entsprechend an Sitzungen des Unternehmens anmelden. Wie gesagt, hatten wir alles schon in den Wissenfolgen, haben wir auch im Podcast schon ein, zweimal drüber geredet. Ja, und solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, ist mit Sicherheit kein triviales Thema, vor allem, weil es halt da tatsächlich im Security-Bereich doch durchaus ziemlich gerumpelt hat in den letzten Monaten. Bei wem es auch gerumpelt hat, war definitiv die Firma Barracuda. Wir selber sind ja auch Partner von Barracuda. Die hat nämlich ein sogenanntes E-Mail Security Gateway und da gab es schon mal vor einigen Monaten eine Warnung dazu, dass es möglicherweise sein kann, dass diese E-Mail Security Gateways aufgrund von fehlerhaften Updates angreifbar sind. So, und wenn ich jetzt so ein E-Mail Security Gateway betreibe und dieses Teil tatsächlich angegriffen wurde, dann sollte man hier dieses System vom Netz nehmen. Das Ganze, wie gesagt, ist schon ein bisschen her. Und Ende August kam jetzt nochmal eine weitere Meldung zu dem Thema, nämlich unter anderem bei Heise zu lesen. Und zwar hat das FBI in den USA tatsächlich eine Warnung ausgegeben, dass infizierte E-Mail-Security-Gateway-Lösungen von Barracuda bitte unbedingt ganz dringend vom Netz genommen werden müssen. Die Schwachstellen, die hier ausgenutzt worden sind mit dem CVE 2023-2868 entsprechend hinterlegt. Kann man auch mal nachgucken, ob man da entsprechend sich schon mal drüber informiert hat. Werde ich auch ebenfalls in die Shownotes mit reinschmeißen. Und ja, ganz wichtig, wenn ihr jetzt so ein E-Mail Security Gateway betreibt und euch jetzt nicht sicher seid, was ihr tun sollt, dann empfehle ich euch dringend, Kontakt mit dem Barracuda Support aufzunehmen. Die können euch da an dieser Stelle weiterhelfen. Unsere Kunden, die wir selber betreuen, haben wir bereits durchgeprüft. Die sind auch alle informiert. Diese Appliances sind an dieser Stelle auch entsprechend sicher. Aber es kann ja sein, dass ihr so ein Produkt eben von einem anderen Anbieter habt. Also sprecht bitte den Barracuda Support an. Sprecht auch euren Anbieter oder Lieferanten von dieser Lösung an, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr tun sollt, und kümmert euch darum. Das ist tatsächlich eine ganz wichtige Geschichte. Und auch Barracuda hat mittlerweile ein Statement dazu natürlich abgegeben. Und hier ist die Aussage ganz klar, ich zitiere, angegriffene E-Mail Security Gateways müssen sofort ausgetauscht werden. Das heißt, hier bitte auch unbedingt mal drüber nachdenken, ob ihr so ein System habt. Und falls das so ist, dann entsprechend Maßnahmen ergreifen. Ja, ist schon nicht ohne, auf jeden Fall. Und ja, wenn wir uns das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, jetzt hatten wir Microsoft mit angreifbarer MFA-Anmeldung, jetzt hatten wir schon Barracuda, aber wir sind noch nicht durch mit dem Thema Security, denn es gab noch eine ganz andere Geschichte, die nochmal eine ganz andere Tragweite gehabt hat und die im Moment auch immer wieder in den verschiedenen Fachmedien entsprechend auftaucht. Vielleicht hast du es mitbekommen, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Microsoft wurde ein Schlüssel geklaut. Und das ist natürlich jetzt tatsächlich an dieser Stelle ein ernsthaftes Problem. Der Schlüssel, um den es geht, ist ein sogenannter Signing Key. Und ja, mit diesem Signing Key, der Microsoft geklaut wurde, hat es dann eine Gruppe von Angreifern, die Microsoft unter dem Namen Storm 0558 führt, geschafft, auf verschiedene Dienste zuzugreifen bei Microsoft. Mit diesem Signing Key kann man zum Beispiel sich an Dingen anmelden, beziehungsweise dieser Verschlüsselungsschlüssel, den kann man benutzen, um sich selbst zu legitimieren. Sowas funktioniert zum Beispiel bei Diensten, sowas funktioniert aber auch zum Beispiel bei Unternehmens-Apps. Ja, und tatsächlich haben die Angreifer es geschafft, auf, laut Aussage von Microsoft, 25 große Kunden, in erster Linie Regierungsbehörden, zuzugreifen auf Exchange-E-Mails und vielleicht auch auf mehr. Das Ganze ist relativ undurchsichtig und das Ganze ist auch relativ, wie soll ich sagen, ja, noch nicht so wirklich ausgegoren und aufgeklärt. Und Microsoft äußert sich leider auch nicht so richtig zu dem ganzen Thema. Das Problem dabei ist nicht, also nicht nur, dass hier was geklaut worden ist, sondern das große Problem ist einfach auch die Zeit, bis Microsoft entsprechend da auch mal reagiert hat. Weil ab dem 11. Mai 2023 konnten diese Angreifer auf ca. 25 Organisationen zugreifen, die Microsoft Cloud genutzt haben. Und erst am 16. Juni wurden die Angriffe entdeckt und dann gab es auch entsprechend dazu einen Beitrag im Blog von Microsoft. Und das ist natürlich schon eine relativ lange Zeit, über einen Monat, hier entsprechend nichts dazu zu sagen und im Nachgang des Ganzen dann relativ lapidar zu sagen, das passt schon, wir haben das alles im Griff, dieser Signing Key wurde entsprechend getauscht, beziehungsweise wurde auch, ja, alles, was dann dran hing an diesem Authentifizierungstoken, entsprechend mittlerweile ausgetauscht. Oder aber halt, ja, weggedreht, sodass das halt nicht mehr benutzt werden kann. Die ganze Geschichte ist momentan wirklich am Hochkochen. Also immer wieder gab es da auch in der Presse oder auch entsprechend dann auf LinkedIn und Co. entsprechend kritische Meinungen dazu. Und ich sag mal, ja, nochmal, es kann jeder Organisation passieren, es kann auch jedem Unternehmen passieren. Das Problem ist nicht in erster Linie, dass da was passiert ist, sondern dass der Zeitraum von Entdeckung bzw. von Intrusion bis hin zur Entdeckung und dann zur Meldung und Aufarbeitung, die nicht wirklich stattfindet, halt so lange gedauert hat. Und ja, wie gesagt, das fällt Microsoft gerade doch nach und nach immer mehr entsprechend auf die Füße. es ist mittlerweile so, von den Mutmaßungen und Theorien, die hier entsprechend dadurch dann entsprechend auch in der Security-Szene aufgetaucht sind, dass man vermutet, dass hier chinesische Hacker diesen Token benutzt haben. Von dem Angriffsvektor her war es, wie gesagt, in erster Linie Exchange Online. Die 25 Organisationen, die Microsoft explizit benannt hat, beziehungsweise informiert hat, das kann man jetzt glauben oder auch nicht. Fakt ist, momentan ist hier relativ wenig Futter an dem Ganzen dran und das macht es natürlich an der Stelle nicht besser, denn dieses ganze Security-Business lebt natürlich davon, dass man hier entsprechend auch dann seine Kunden drüber informiert. Ich habe mal auf der Recherche dann für diese heutige Newsflash-Folge mich ein bisschen da durchs Internet gewühlt und geguckt, was findet man ansonsten noch dazu, und bin dann letzten Endes auf der Website von Frankarius hängen geblieben. Frankarius, Betreiber von MSX-FAQ, kennt ihr vielleicht, wenn ihr einen Exchange-Server betreibt oder euch mit Microsoft Active Directory schon mal beschäftigt hat, landet man früher oder später auf der msxfaq.de Website. Und der Frank, der hat das im Grunde genommen auch nochmal so zusammengefasst. Es ist nicht wirklich gut greifbar. Das Problem ist die Zeit, aber das größere Problem ist halt einfach, dass hier keine Transparenz vorherrscht und dass hier auch entsprechend Microsoft sich so in einen Mantel des Schweigens hüllt. Auch das werde ich natürlich unten in die Shownotes mit reinpacken. Ihr könnt euch das da an der Stelle auch gerne nochmal durchlesen und euch selber Gedanken dazu machen. Wir haben bei unseren Kunden im Rahmen der Möglichkeiten nachgeguckt, ob denn hier auch irgendwas gewesen ist, und wir haben keinen gefunden. Das heißt, das, was man nachgucken konnte, haben wir getan. Wahrscheinlich ist es schon so, dass das ein Angriff war, der erstmal auf Regierungsorganisationen abgezielt hat, aber sagen kann ich es natürlich auch nicht. Insofern, wenn ihr da Interesse habt oder Zweifel habt, was da so los ist, dann guckt euch einfach mal noch zusätzlich die Artikel in den Links unten an, lest euch das mal durch, bildet euch gerne eine eigene Meinung und im Zweifelsfall wendet euch an Microsoft. Also ich habe auch selber überlegt, nehme ich das Thema mit auf, weil es halt auch nicht so richtig greifbar ist. Es ist noch zu wenig Futter an dieser ganzen Geschichte dran, aber ich bin der Meinung, Security hat auch entsprechend einen großen Anteil, dass man einfach diese Informationen teilt in seiner Bubble. Sharing is caring, was ich hiermit tue, und ja, guckt es euch einfach mal selber an und informiert euch darüber, wie da so momentan der Stand der Dinge ist. Es kann natürlich auch sein, wir haben jetzt, wenn die Folge rauskommt, Ende September. Ich nehme gerade in der zweiten Septemberwoche hier die Folge auf. Möglicherweise ist ja auch schon jetzt die große Erleuchtung mittlerweile im Internet nachlesbar, aber Stand heute ist sie das eben noch nicht. Bei all den Horrormeldungen rund um Security, wir hatten jetzt zweimal Microsoft, einmal Barracuda und jeden Tag noch zig neue Sachen, hier Uni betroffen, da Firma abgeschossen. Was könnt ihr denn selber tun, fragt ihr euch möglicherweise. Und da kann ich mich auch immer nur wiederholen, ihr müsst einfach eure Infrastruktur und eure Systeme, die ihr verwendet, mal auf den Prüfstand stellen. Und da stehen wir euch natürlich jederzeit gerne zur Seite. Wir haben entsprechende Angebote, um auf einem relativ kurzen, knackigen, einfachen Wege eine erste Wasserstandsmeldung bekommen. Wir haben zum Beispiel den Security Quick Check. Wir haben die ETQ-Basisprüfung. Guckt euch das Ganze mal an. Meldet euch gerne bei mir, entweder als Nachricht dann entsprechend hier über den Kanal, wo ihr das Ganze hört, oder schreibt mir eine E-Mail, steht auch unten in den Shownotes. Meldet euch gerne bei mir, meldet euch bei uns. Das ist unser täglich Brot, dieses ganze Security-Business. Und dann können wir uns da gerne auch mal drüber austauschen und gucken, was man denn da konkret tun kann. Wir merken halt, seitdem die Kunden da immer mehr jetzt auch durch die allgemeine Presse informiert sind darüber, dass das tatsächlich ein Problem ist, was nicht nur andere haben, sondern auch tatsächlich man selbst betroffen sein kann, ist die Awareness zu dem Thema Security schon wesentlich besser geworden. Die Unternehmen beschäftigen sich damit, die Unternehmen möchten auch wissen, wo sie stehen, und gerade jetzt in dem Bereich mit der bevorstehenden Einführung des Netzwerkinformationssicherheitsgesetzes Version 2 im kommenden Jahr, spätestens dann wird sowieso ganz viele Unternehmen einfach interessieren müssen, weil wenn man in diese NIS2-Sparte reinfällt, dann muss man informiert sein, dann muss man Meldewege haben, dann muss man auch wissen, was da los ist. Und ja, das ist tatsächlich eine der großen, großen Aufgaben, die wir dieses Jahr für viele unserer Kunden im Auftrag schon gemacht haben. Wir gucken euch an, wo steht ihr, wo sind Probleme, was sind dringliche Probleme, was sind Dinge, die man vielleicht sofort abstellen oder ändern müsste und was sind andere Dinge, die man nicht jetzt sofort, aber trotzdem zeitnah lösen sollte. Und eben, wie gesagt, Security Quick Check als erste Anlaufstelle kann ich immer wieder nur empfehlen und eben dazu als Abprüfung oder Kontrolle der technisch-organisatorischen Maßnahmen dann entsprechend die ITQ-Basisprüfung. Ja, was war sonst noch so los? Wir bleiben noch mal kurz bei Microsoft. Microsofts große Veranstaltung, die Inspire, hat mittlerweile auch schon stattgefunden in diesem Jahr. Top-Themen dieser Veranstaltung waren Innovation und Digitalisierung im Mittelstand, Daten und künstliche Intelligenz, natürlich künstliche Intelligenz, wie sollte es auch anders sein, Security und ein paar Neuerungen rund um das ganze Thema Microsoft 365. Beispielsweise Azure Active Directory heißt jetzt nicht mehr so, sondern es heißt jetzt Entra ID. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, was es auf der Inspire alles so gegeben hat, dann kann ich auch hier wiederum nur empfehlen, guckt mal unten in die Shownotes rein. Ich verlinke euch den Session-Katalog, da sind auch größtenteils Videos mittlerweile drin zu den verschiedenen Themen. Das heißt, ihr könnt in aller Ruhe euch das nochmal angucken und anhören, was es da so Neues gegeben hat. Und wenn ihr Fragen dazu haben solltet, dann wendet euch natürlich gerne an uns. Vieles von dem, was dort angekündigt wird, haben wir auch tatsächlich bei uns schon in Verwendung. Zum Beispiel eben jetzt auch rund um das ganze Thema Windows 365. Da haben wir jetzt auch eine relativ große Testzeit und Testumgebung aufgebaut, um da auch mal mehr zu zeigen, inklusive dem Windows 365 Boot, also tatsächlich vom Hochfahren meiner physikalischen Hardware mit einer Anmeldung direkt in meine Cloud-Instanz, sowas geht mittlerweile. Und ja, wie gesagt, könnt ihr euch gerne mal auch ebenfalls bei uns melden, mache ich auch gerne eine Demo für euch und da freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr diese Gelegenheit auch dann entsprechend wahrnehmt. Ja, was gab es sonst noch so, mal jetzt ganz, ganz weg vom großen Spielfeld rund um Microsoft? Es gibt ja auch noch andere Dinge auf diesem Planeten. Und ja, gucken wir mal, was gab es denn da noch? Ja, am 25. Mai haben wir in Deutschland 5 Jahre DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, gefeiert, in Anführungszeichen. Und da gab es diverse Stimmen aus Wirtschaft und Politik entsprechend dazu. Und ich habe mir da auch bei der Recherche in der Vorbereitung zu dieser Folge eine Schlagzeile rauskopiert, nämlich die Wirtschaft wettert gegen kategorisches Verbotsprinzip. Ja, ich habe mir überlegt, was halte ich davon? Man, die Politik feiert die DSGVO überwiegend als Goldstandard, ja. Die Wirtschaftsverbände beklagen aber große Verunsicherungen und Innovationshemmnisse, auch da ein Ja dazu. Und das ist was, was wir auch immer wieder sehen. Also ähnlich wie mit NIS 2, ähnlich wie mit Security. Jetzt sind die Unternehmen da und möchten einfach ihr Business machen. So. Das ist ja schon mal grundsätzlich keine falsche Geschichte. Aber dann kommen so diverse Verordnungen und Regelungen, die man entsprechend erfüllen muss. Und damit steht man dann relativ schnell einfach an dem Punkt, dass man sagt, wie verhalte ich mich denn jetzt eigentlich richtig? Ja, und gerade mal so aus Sicht DSGVO oder europäischem Datenschutz, wieder zurückgeblickt nochmal auf Microsoft, war es ja bis vor nicht allzu langer Zeit so, dass zum Beispiel im Bereich des internationalen Datentransfers der Europäische Gerichtshof erst kürzlich diesen Sommer gesagt hat, jawohl, wir kippen das Abkommen, dass man hier entsprechend nicht mit den USA Daten austauschen darf. Und jetzt haben wir eine Grundlage, jetzt dürfen wir auch wiederum internationalen Datentransfer machen. Und das ist natürlich schon auch sowas. Ja, als Unternehmen, was soll ich jetzt tun? Ja, meine Umgebung ist vielleicht zu alt, meine Hardware ist überaltert, meine Lösungen sind unsicher. Da kommt dann noch die Firma Pegasus und sagt mir, du hast hier 10.000 Sicherheitslücken, geh doch in die Cloud. Ja, ich würde gerne in die Cloud gehen, aber wer sind denn die Cloud-Anbieter? Es ist Microsoft, es ist Amazon, es ist Google. Wo ist denn die deutsche oder die Europa-Cloud-Lösung? Ja, Gaia X, was jetzt schon seit Jahren versucht wird, entsprechend zu machen. Ja, das funktioniert ja auch noch nicht so richtig, um es mal so freundlich auszudrücken. Und da kann ich schon verstehen, dass die Wirtschaftsunternehmen sich darüber aufregen bzw. echauffieren, dass die sagen, ja, DSGVO und Co., alles ganz schön und gut und auch nachvollziehbar, Datenschutz ist wichtig, aber ihr, liebe Regierungen, ihr stellt uns hier ein Bein, ihr hindert uns daran, dass wir unser Business machen können, weil ihr uns halt an allen möglichen Stellen entsprechend Dinge vorschreibt oder gleich gar verbietet. Und das ist natürlich schon ein Argument, was ich nachvollziehen kann. Ich sehe es bei unseren Kunden, ich sehe es auch mit der ITQ-Basisprüfung, die ja an den Grundschutzkatalog des BSI und die Empfehlungen bzw. Erfordernisse der DSGVO angelehnt ist. Da sind viele Dinge, wo die Unternehmen sagen, ja, hätten wir gerne, aber wann sollen wir es denn tun? Regulierungen, entsprechende Dokumente, Verfahrensanweisungen und. Am Ende des Tages verdient es keinen Cent extra, sondern ich tue in Anführungszeichen nur das, was ich halt tun muss, weil es jemand fordert. Aber die Unternehmen sehen halt oft den Sinn dahinter nicht. Und das Problem ist, das führt zu einer lähmenden Angst und einer einseitigen Abwägung zwischen Datenschutz und Mehrwert. Und deswegen wäre es tatsächlich 5 Jahre nach Einführung der DSGVO vielleicht eine gute Geschichte, hier entsprechend nochmal über eine Novellierung nachzudenken auf Seiten der Politik. Auf der anderen Seite muss natürlich aber auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit und den Mehrwert von Lösungen rund um das Thema Datenschutz und Security noch viel mehr gefördert werden. Weil auch das sehen wir in manchen Unternehmen nach wie vor. IT ist nur ein Kostentreiber. IT kostet Geld, IT bringt nichts. Wir brauchen das Zeug, damit wir arbeiten können, aber eigentlich wollen wir es gar nicht haben. Und diese Haltung führt natürlich auch dazu, dass dann Gedanke aufkommt, dass man hier blockiert wird in seinem Tun, weil halt jemand das entsprechend fordert. Also insofern, es gibt eine Studie dazu von der Bitkom, die haben 602 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in allen möglichen Branchen in Deutschland befragt und eine der Kernaussagen ist hier, dass 62% der Firmen zögern bei der Datennutzung von Diensten aufgrund der Sorge gegen die DSGVO zu verstoßen. 60% der Unternehmen haben schon Pläne für Innovation wegen datenschutzrechtlicher Vorgaben oder Unsicherheiten gestoppt. Und das ist halt genau das. Man weiß nicht, was man tun soll, man weiß nur, man muss etwas tun und das führt natürlich dazu, dass wir hier auf der Stelle treten. Und gerade eben der Wirtschaftsstandort Deutschland kann es sich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, nicht leisten, auf der Stelle zu stehen oder zu treten. Und ja, da schließe ich mich dem Appell von Alexander Rabe an, dem Geschäftsführer des ECO-Verbandes der Internetwirtschaft. Der hat nämlich gesagt, gerade in Deutschland müssen wir verstärkt gegen teils widersprüchliche Kleinteiligkeiten und vor allem überbordende Bürokratie vorgehen und dem entgegenwirken. Sprich, es ist nicht einfach und mit NIS 2 wird es an dieser Stelle definitiv auch nicht einfacher. Und ja, zum Thema NIS 2, da hatte ich das große Glück, dieses Jahr ebenfalls im Sommer auf einer Veranstaltung des Heise Verlages, auf der Heise Security Tour, mir den Justiziar von Heise mal vor mein mobiles Mikrofon zu holen, direkt auf der Veranstaltung. Und ja, der Jörg Heidrich, der Justiziar von Heise, hat mir da eben auch rund um das Thema DSGVO und NIS 2 ein paar Fragen beantwortet, die ich ihm gestellt habe. Und das hören wir uns jetzt hier als Einspieler mal direkt an. Ja, hi und willkommen zu einer neuen Folge von Bluescreen unterwegs. Ich habe mich mal wieder für euch ins Auto gesetzt und bin heute hier in Stuttgart und konnte im Rahmen der Heise Security Tour mir den Jörg Heidrich mal schnappen zwischen den Vorträgen. Der Jörg Heidrich ist der Heise Justiziar und ich habe mir gedacht, ich stelle ihm jetzt einfach mal 3 Fragen, die euch ja auch relativ häufig unter den Nägeln brennen und die ja auch bei uns immer wieder gefragt werden. Bevor wir da einsteigen, erstmal Jörg, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
Sehr gerne und ich freue mich auf die Fragen.
Ja, dann starten wir auch gleich mal. Und zwar das erste 5 Jahre DSGVO. Hat das irgendwas gebracht oder hat es eigentlich nur einen Papiertiger irgendwo verursacht?
Es hat eine Menge gebracht. Ein Teil davon war jede Menge Papier in Größe mehrerer Tigern. Also das ist sehr viel Datenschutz für die Schublade, dass ich einfach nur Papier voll mache. Aber ich denke schon, dass es in der Praxis eine ganze Menge gebracht hat. Es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Unternehmen sensibler gegenüber dem Datenschutz wurde. Sicherlich nicht ganz freiwillig angesichts der Bußgelder, die hier im Raum stehen. Ich denke, es hat sich auch positiv auf die IT-Sicherheit ausgewirkt, dass so IT-Sicherheit als Teil des Datenschutzes betrachtet wird. Es gibt natürlich auch negative Auswirkungen, das ist auch klar. Also gerade bei Vereinen, kleinen Unternehmen ist die DSGVO halt viel zu komplex und da gibt es eben auch ganz, ganz wenig Einschränkungen. Also ich würde auf der Haben- und auf der Negativseite einiges sehen. Insgesamt hat es schon was gebracht, kann man glaube ich sagen.
Ja, danke dir. Hat uns ja auch viel beschäftigt in den letzten Jahren und jetzt sind wir relativ gut aufgestellt oder viele Unternehmen sind da schon ganz gut positioniert. Jetzt kommt gleich der nächste Hammer, weil das Netzwerk Informationssicherheitsgesetz NIS 2, das ist ja mittlerweile beschlossen und ab nächstes Jahr tritt es dann ja auch tatsächlich in Kraft. Das heißt, die Unternehmen, die in diese Kategorie reinfallen, für die das NIS 2 gilt, die haben ja jetzt gleich die nächste Hürde, mit der sie sich beschäftigen müssen. Wie siehst du denn die Auswirkungen, beziehungsweise was bedeutet das für mich als Unternehmen, das heute in diese Sparte reinfällt? Womit sollte ich mich jetzt heute beschäftigen schon?
Also da ist gerade eine ganze Menge, was insbesondere aus Europa kommt und was IT reguliert, sowohl halt im Bereich der IT-Sicherheit als auch zum Beispiel im Bereich der Nachhaltigkeit. Das ist, ich habe das mal eine Regulierungsflut genannt, weil das wirklich sehr, sehr viel ist. Die NIS-2-Richtlinie und die deutsche Umsetzung, die jetzt am Start steht, ist da sicherlich eine Geschichte, die sehr viele Unternehmen zusätzlich betreffen werden. Das ist halt eine Regulierung von IT-Sicherheit und Anforderungen an Unternehmen, die im weitesten Sinne kritische Infrastrukturen sind. Und da gibt es ja jetzt schon eine deutsche Regelung, die sind aber durch die neuen europäischen Regelungen halt nochmal wesentlich erweitert, so dass man sich jetzt als Unternehmen fragen muss, gehöre ich dazu? Und das hat was mit meiner Größe zu tun. Das sind die Voraussetzungen mal gar nicht so hoch und primär muss ich mich erstmal informieren, ob das für meinen Sektor gilt, in dem ich tätig bin. Da gibt es also ein relativ einfaches Prüfschema und das würde ich erstmal jedem Unternehmen als ersten Schritt raten, zu gucken, falle ich da rein, weil es ist nicht so, dass das BSI auf mich zukommen wird und den Arm heben und sagen, hey du gehörst auch dazu, sondern das ist halt eine Hohlschuld und oder eine Bringschuld, eine Hohlschuld, naja, jedenfalls muss ich selber was tun und muss mich einfach beschäftigen, weil die Anforderungen sind schon nicht ganz unerheblich.
Ja, wer jetzt gerade in dem Moment denkt, gehöre ich da vielleicht auch rein in dieses Thema, dem empfehle ich auf jeden Fall mal auch einen Blick auf die Informationen, die heute schon zur Verfügung stehen. Unter anderem im Bereich OpenCritis gibt es dieses ganze Thema mit den von Jörg angesprochenen Sektoren auch. Ihr könnt bei uns auf der Website auch einen Self-Service-Quick-Check machen, einfach mit dieser Abfrage, gehöre ich da rein, gehöre ich nicht da rein? Und wenn ihr euch dann da irgendwo ermittelt habt, ihr könntet unter Umständen da reingehören, dann empfehle ich auf jeden Fall auf euren zuständigen Ansprechpartner, sei es im eigenen Haus oder bei einem Anbieter wie zum Beispiel uns, entsprechend mal auf uns zuzugehen, damit wir uns da mal drüber unterhalten, weil wenn das Ding erstmal in Kraft tritt, dann ist die Zeit eigentlich vorbei, in der man sich darauf vorbereiten sollte, sondern dann sollte man vielleicht schon auf dem Stand sein, weil ich glaube, die Strafen sind ja auch ziemlich drakonisch, oder Jörg?
Ja, die Strafen sind in diesem ganzen Bereich ziemlich drakonisch. Also die ganze IT-Sicherheit wird halt zunehmend wichtiger von Seiten des Gesetzgebers. Man passt sich da zunehmend auch an die DSGVO an, nimmt den relativ hohen Preisgeldern, wollte ich gerade sagen, Bußgeldern. Und ja, also klar, man muss sich drum kümmern.
Ja, das dritte Thema und damit auch die letzte Frage schon, um dich nicht allzu lang noch aufzuhalten, weil du hast jetzt dann auch gleich noch den Vortrag. Das Thema KI beschäftigt natürlich die Unternehmen auch. Ich meine, da kenne ich mittlerweile keine Firma mehr, die nicht sagt, ja, wir haben zumindest mit GPT mal rumgespielt. Es hilft in vielen Bereichen. Es macht auch manche Dinge einfacher, gerade wenn man zum Beispiel sich Texte generieren lässt. Aber das hat natürlich immer so ein bisschen den faden Beigeschmack mit der Frage, darf ich das denn eigentlich? Und deswegen da auch nochmal an dich die Frage, wie kann ich denn heute als Unternehmen sicher mit der KI umgehen oder gibt's das überhaupt, solange es da noch keine großartigen Regelungen zu gibt?
Also ich würde jedem Unternehmen, insbesondere auch, was ein bisschen KI-affiner ist, dringend empfehlen, sich eine Richtlinie zu geben. Das ist mein erster Rat. Das machen wir jetzt gerade auch bei Heise zum Beispiel, dass wir dem ganzen Laden eine KI-Richtlinie überstülpen, wo eben drin steht, was man machen darf, wo die Grenzen sind, auch welche Programme man benutzen darf. Da beraten wir in meiner Anwaltskanzlei auch viele Unternehmen in dem Bereich. Man kann sich insgesamt relativ sicher sein, zumindest urheberrechtlich sicher sein, dass das, was da rauskommt, nicht geschützt ist. Also zumindest so bei ChatGPT und bei den Bildgeneratoren wie Midjourney, weil das tatsächlich kein Ergebnis eines menschlichen Schaffens ist. Und das ist die Voraussetzung für Urheberrecht. Und deswegen kann man sich da relativ sicher sein. Aber es gibt natürlich jede Menge anderer Fragen, die man noch klären hat. Wer darf was? Wie viel Anteil von KI darf drin stecken? Es ist ja nicht immer ein komplett KI-generierter Teil. Wie ist es mit Rechtschreib- und Stilkontrollen? Und also da gibt es noch eine ganze Menge zu klären. Aber grundsätzlich würde ich jedes Unternehmen dringend ermutigen, sich damit zu beschäftigen und es auch einzustellen und sich so eine Richtlinie zu geben, weil da kommen wir eh nicht drum rum.
Das wäre jetzt nämlich die abschließende Frage. Gibt es noch eine Chance, dass wir ohne KI arbeiten können?
Also meiner Ansicht nach nicht. Ich muss nur auch gestehen, ich bin ein relativ begeisterter KI-Fan. Mache ganz viel mit Midjourney, also ganz viele KI-Bilder. Und möchte ich das nicht missen, aber ich nehme auch relativ viel ChatGPT in meinem Alltag, hauptsächlich so um Texte zu bearbeiten, also weniger als Suchmaschine, das funktioniert ja nicht so richtig. Aber ich denke, das wird da bleiben, wird unseren Alltag stark bestimmen und wir müssen uns auf jeden Fall stark damit beschäftigen.
Ja, ganz schön spannend, was der Jörg da so zu erzählen hat. An der Stelle nochmal vielen Dank eben auch live aus der Folge hier an den Jörg Heidrich, dass er uns hier für die Fragen und Antworten zur Verfügung gestanden hat und uns da so umfassende Informationen mit an die Hand gegeben hat. Wenn ihr jetzt wissen wollt, ob euch die NIS 2 ab kommenden Jahr auch betrifft, dann haben wir an der Stelle für euch einen Selbsttest bei uns auf der Webseite. Den könnt ihr einfach mal benutzen. Das ist ein Forms-Formular mit den rudimentären Fragen rund ums Thema NIS 2. Und da fragen wir eben diese verschiedenen Bereiche, diese Sektoren ab und fragen die restlichen Eckdaten entsprechend ab. Und da könnt ihr einfach mal nachgucken, ob ihr denn auch dann ab dem nächsten Jahr von diesem ganzen Thema betroffen seid. Und dann müsst ihr euch da tatsächlich drum kümmern. So wie es der Jörg auch im Interview gesagt hat, das ist eine Bringschuld. Und da sind die Unternehmen letzten Endes dafür einfach zuständig, es zu tun. Es wird niemand zu euch kommen und euch sagen, dass ihr es tun müsst. Denn wenn das Ganze erstmal in Kraft getreten ist, seid ihr halt in der Pflicht dabei. Ja, kommen wir mal noch zu dem, was als nächstes so kommt, was wird. Also wir hatten jetzt schon, was war. Gucken wir mal Richtung, was wird. Wir haben ein paar tolle Jubiläen dieses Jahr. Die Pegasus wird 25 Jahre alt und das feiern wir auch mit unseren Kunden und unseren Mitarbeitern. Zusätzlich eine gute Veranstaltung, die wir für euch eben als Zuhörer, Zuhörerinnen oder auch unsere Kunden entsprechend live anbieten können, ist unser Pegasus Security Digital Summit. Und da könnt ihr mit uns live teilnehmen. Die Veranstaltung findet jetzt dann tatsächlich in Kürze, also 28. September in Lappersdorf statt, das ist bei Regensburg. Auch dazu gibt es einen Link unten in den Shownotes. Nutzt die Gelegenheit, ihr könnt euch jetzt noch anmelden, ihr könnt entweder live zu uns kommen, das Ganze geht mittags los, das heißt, es ist eine Halbtagesveranstaltung, oder ihr könnt im Stream teilnehmen. Wir haben nämlich auch einen Stream von der Veranstaltung und da haben wir eine Menge toller Speaker rund um das Thema Security, Cloud Security und so weiter und so fort. Ich werde selber auch auf der Bühne stehen und ja, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr die Gelegenheit nutzt und euch das Ganze da entsprechend anguckt. Ansonsten vielleicht noch eine Info, weil ich immer wieder gefragt werde von Teilnehmern, von Hörerinnen und Hörern oder auch Kunden. Wie geht denn das eigentlich? Wie bleibst denn du, lieber Alexander, immer auf dem Stand? Wie informierst du dich? Wie bekommst du mit, was denn so eigentlich alles los ist? Und da kann ich nur sagen, ja, in erster Linie natürlich so die einschlägigen Medien rund um IT, IT Security, die üblichen Fachzeitschriften wie die EX und so weiter. Aber auch, und das ist was, das habe ich jetzt tatsächlich dieses Jahr erst so richtig zu schätzen gelernt, ist ein Abo von Heise Security Pro. Dieses Abo kostet knapp 900 noch ein bisschen was Euro und da kriegt ihr nochmal einen viel exklusiveren Einblick einfach in dedizierte und spezielle Themen. Da könnt ihr euch dann auch durch den Newsletter von den Kollegen von Heise nochmal besser informieren. Also die Detailtiefe und Informationsdichte geht nochmal in eine ganz andere Liga rein als das, was ihr bei den normalen Newses von den Heise Verlag so bekommt. Und das kann ich tatsächlich wärmstens empfehlen. Und ja, falls ihr da dann für euch ein Abo macht, dann würde ich mich natürlich, wenn ich dann auch mal von euch Feedback bekomme, ob euch denn das tatsächlich was gebracht hat. Was gibt's sonst noch so Neues? Ja, wir suchen neue Kolleginnen oder neue Kollegen. Habt ihr vielleicht bei uns auch auf den verschiedenen Social Feeds schon gesehen. Wenn ihr jetzt Interesse hättet oder jemanden kennt, den ihr uns empfehlen würdet, dann würden wir uns natürlich ebenfalls sehr freuen. Wir suchen momentan in erster Linie Techniker, Technikerinnen oder entsprechend halt Systemadministratoren. Wir suchen aber auch Consultants. Und ja, guckt einfach mal bei uns auf der Jobseite, bei uns auf der Webseite vorbei. Guckt euch das an, was wir gerade so haben. Wenn da nichts für euch dabei ist, dann geht natürlich auch immer eine Initiativbewerbung. Auch das ist natürlich möglich. Und genau, falls ihr jetzt Interesse habt als Hörerin, als Hörer oder jemanden kennt, wo ihr sagt, Mensch, das wäre doch was für denjenigen, dann meldet die Person gerne weiter an uns und dann schauen wir einfach mal, was sich daraus ergibt. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende von unserem Newsflash angekommen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr nutzt auch die verschiedenen Informationen unten in den Shownotes. Guckt euch das einfach mal an. Und ja, bevor ich jetzt mich tatsächlich verabschiede, würde ich natürlich gerne auch nochmal darauf hinweisen, das haben wir jetzt schon ein, zwei Mal getan, auf die Möglichkeit, dass ihr uns auch Themen vorschlagen könnt. Wenn jetzt hier bei uns in Bluescreen Wissen, auf den verschiedenen Kanälen Dinge nicht so behandelt werden, wie ihr euch das vielleicht wünschen würdet, dann könnt ihr natürlich uns auch einfach mal schreiben und sagen, hey, mach doch mal Thema XY, dann werden wir uns das definitiv angucken. Also ich vor allem werde mir das dann angucken und vielleicht machen wir ja dazu dann mal eine Folge. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn ihr jetzt Bock hättet, hier mal als Gast im Interview zu sein, auch da meldet euch einfach und dann finden wir da natürlich auch entsprechend zusammen. Ja, insofern, in diesem Sinne, ich bin durch mit meinen Themen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet was mitnehmen und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Macht's gut, bis dahin, euer Alex, ciao.